RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11 Uhr mit Tobias Möck. Guten Tag. In Nizza hat am Vormittag die dritte UN-Ozeankonferenz begonnen. Vertreter von 130 Staaten wollen bei dem fünftägigen Treffen den Schutz der Weltmeere vorantreiben. Die Bundesregierung hofft auf Fortschritte. Aus dem Hauptstadtstudio Gabor Hallas.
Weltweit sind die Meere in einem schlechten Zustand, so sieht es das Bundesumweltministerium. Minister Carsten Schneider sagt, die Ozeane versorgten uns mit Nahrung. Wir als Menschen würden den Meeren aber viel zu oft nur Plastikmüll zurückgeben. Bislang gibt es kein internationales Abkommen, das das verhindert. Deutschland will sich dafür einsetzen.
Bundesinnenminister Dobrindt warnt vor einer wachsenden Gewaltbereitschaft unter jugendlichen Extremisten. Das betreffe vor allem die rechtsextreme Szene, sagte der CSU-Politiker den Funke-Medien. Aber auch unter Linksextremisten und Islamisten sei dieser Trend zu erkennen. Der Staat müsse dem Erstarken der politischen Gewalt entgegentreten und die Probleme der jungen Menschen lösen. Morgen will Dobrindt den Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr vorstellen. Die Grünen wollen einen neuen Anlauf für ein AfD-Verbot anstoßen. Wie die Funke Mediengruppe berichtet, fordert die Grünen-Fraktion Bund und Länder auf, gemeinsam alle nötigen Informationen zusammenzutragen. Aus dem Hauptstadtstudio Jim Bob Mikschas.
Das Gutachten des Bundesamts für Verfassungsschutz zur AfD ist aus Sicht der Grünen dabei ein wichtiger Baustein. Auf dessen Grundlage hatte das Amt die gesamte AfD zunächst für gesichert rechtsextrem erklärt. Nach einer Klage der Partei diese Einstufung aber vorerst wieder ausgesetzt. Die Bundesregierung hat bisher keine gemeinsame Position zu einem AfD-Verbotsverfahren.
Die Ukraine meldet den stärksten russischen Luftangriff seit Ausbruch des Krieges vor über 3 Jahren. Wie die Luftwaffe in Kiew mitteilte, hat das russische Militär fast 480 Drohnen und 20 Marschflugkörper auf ukrainische Ziele abgefeuert. Betroffen war neben der Hauptstadtregion unter anderem die Metropole Charkiw im Osten des Landes. Die meisten Geschosse seien abgefangen worden, hieß es weiter. Über Schäden und Opfer ist noch nichts bekannt. In Berlin und Brandenburg laden heute rund 60 Mühlen zum Besuch ein. Anlass ist der Deutsche Mühlentag, der traditionell am Pfingstmontag gefeiert wird. Brandenburgs Kulturministerin Schüle hob die Bedeutung der Mühlen hervor. Sie hätten jahrhundertelang die wirtschaftliche Entwicklung im Land geprägt. An vielen Orten haben Ehrenamtliche für heute um die Mühlen herum Feste und Märkte organisiert. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute teils dichte Wolken, teils Sonnenschein, erst örtlich Regen, später verbreitet Schauer und einzelne Gewitter bei 17 bis 20 Grad. Aktuell in Berlin um 13 Grad, in Brandenburg zwischen 10 in Wiesenburg und 15 Grad in Senftenberg. Die Zeit 11.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Hallo, ich bin Anna Patacek und ich stehe hier in einem Studio mit extra dicken Glasscheiben um mich rum. Und wenn ich auch noch die Tür zumache, Moment, dann dringt wirklich kein Geräusch mehr rein. So soll es ja eigentlich auch sein in einem Studio. Aber ich kann schon mal versprechen, es wird hier heute an diesem Pfingstmontag sehr viel von draußen zu hören sein, dank unserer Reporterinnen und Reporter, die unterwegs waren. Dieses Kulturspezial ist ein Tag voller Hinhörer mit Geräuschen, Klängen und Musik an interessanten Orten und mit spannenden Menschen hier in der Region. Denn RBB 24 Inforadio macht mit bei der großen RBB-Aktion Berlin Sounds, die jetzt zu Pfingsten startet. Und mehr dazu finden Sie auf berlin-sounds.de.
Aber der Bestimmer bin ich.
Das ist auch so ein typischer Sound der Region. Die Berliner Schnauze von Kurt Krömer, haben Sie bestimmt erkannt, Mundart, die sich in Berlin und Brandenburg ja irgendwann mal entwickelt haben muss. Nur wann eigentlich genau und warum? Unser Reporter Johann Friedrich Paul hat eine Expertin gefragt.
Die deutsche Sprache geht aufs 8. und 9. Jahrhundert zurück. Anders der berlin-brandenburgische Dialekt, erklärt Luise Tschaikowski von der Universität Potsdam.
Wenn wir die deutsche Sprache historisch betrachten, dann fangen wir mit den frühesten, interessantesten Beispielen an. Ne? Also das heißt, wir gucken uns ganz früh, gehen wir ins Althochdeutsche und schauen uns die frühesten deutschen Quellen an. Und das ist in Brandenburg schlecht oder schwierig möglich, weil das Deutsche gibt es im Brandenburgischen erst ungefähr seit dem 12. 13. Jahrhundert.
Davor waren die Slawen in der Region. Luise Tschaikowski ist eine von den wenigen, die sich auf Berlin und Brandenburg gestürzt haben und die Quellen auswerten, die es gibt. Das sind zum Beispiel Sprachaufnahmen oder Schriftstücke in Dialekt.
Dieses Ick und die Vorsilbe des hier, ja, also sowas wie ich bin hier laufen. Auch ganz typisch fürs Brandenburgische ist das Det, also dass wir nicht dat haben und auch nicht das haben, sondern eben det.
Und das oder eben det wurde besonders auch durch Zuzug geprägt.
Berlin war früher ganz klein, also noch bis zum 17. Jahrhundert war das eine ganz kleine Stadt. Und die Stadt ist ganz stark geprägt von Zuzug über die vielen Jahrhunderte. Und die sind seit dem 17. Jahrhundert einfach unglaublich gewachsen. Also von ungefähr 10.000 Einwohnern bis zum Zweiten Weltkrieg auf 4,3 Millionen Einwohner. Und da kann man sich schon vorstellen, dass da einfach sehr viele externe Sprachmerkmale dazugekommen sind.
Zum Beispiel die Hohenzollern aus Süddeutschland. Berlin war seit dem 15. Jahrhundert Residenzstadt. Aber auch die ganze Region bekam sprachliche und kulturelle Einflüsse von außen.
Wir hatten erst die Slawen da, dann sind die Slawen wieder weggegangen, dann sind viele Flamen aus Flandern gekommen, also aus dem niederländischsprachigen Raum. Dann kamen im 17. Jahrhundert die Hugenotten, die haben ganz viel französische Sprache mit in den Raum gebracht. Und das heißt, diese Sprache ist nicht in sich konsistent, sondern sie ist einfach in permanenten Wandel und Ausgleich begriffen.
Und das vermutlich bis heute, egal ob Berlin oder Brandenburg. Allerdings ließ sich lange eine Trennlinie durch Brandenburg ziehen.
Diese Linie heißt Benrather Linie und die trennt den Sprachraum, auch den brandenburgischen Sprachraum, in Nord und Süd, beziehungsweise in Niederdeutsch und Hochdeutsch.
Mit dem Hochdeutschen ist nicht unsere heutige Standardsprache gemeint. Es hat sich aus dem Niederdeutschen entwickelt. Aus Water wurde zum Beispiel Wasser, aus Marken, Machen und so weiter. Noch um 1960 konnte man in Nordbrandenburg das Niederdeutsche aufzeichnen. Zum Beispiel in Groß-Pankow in der Prignitz. Hier ein Ausschnitt aus dem Berlin-Brandenburgischen Spracharchiv der Uni Potsdam.
Guten Tag, wie geht das? Was macht den Jung? Ich habe gehört, dass er sich das Bein gebrochen hat. So, he darf aber bald wieder loben.
Zur gleichen Zeit sprachen Menschen in Berlin-Pankow so.
Guten Tag, wie geht es dir? Na, was macht dein Junge? Ich habe gehört, dass er sich das Bein gebrochen hat. So, er darf schon bald wieder laufen.
Die Berlinerinnen und Berliner waren seit jeher mehr vom Hochdeutschen beeinflusst. In Brandenburg löst sich die Nord-Süd-Trennung so langsam auf, beobachtet Luise Tschaikowski.
Es entwickelt sich tatsächlich stärker dahingehend, dass wir in Brandenburg eher eine Regionalsprache bekommen.
Für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie Luise Tschaikowski gibt es also noch viel zu erforschen.
Und lange gab es ja auch Unterschiede zwischen Ost und West. Also Westberliner Kinder, die in bildungsbürgerlichen Familien aufgewachsen sind, sollten eigentlich eher Hochdeutsch sprechen. Da war die Berliner Schnauze kein Dialekt, sondern eher ein Soziolekt, also eine Sprache der Klassen, eine Klassenfrage.
I love the sound of German. Sounds like music to my ears.
Ich liebe den Klang der deutschen Sprache. Das ist wie Musik für mich. Ich höre hier diese lokalen Begriffe, das klingt wie Oper für mich.
Like an opera to me.
Was für ein Kompliment. Diese Touristin hatte unsere Reporterin Josephine Fass vor Mikro, als sie mal durch Berlin gegangen ist und gefragt hat, wie die Stadt für die Menschen klingt. Und das kam dabei auch noch raus.
Das Geräusch der Straßenbahn, der U-Bahn, der Straßenbahn. Die jungen Leute, die Flaschen zerbrechen, das ist das, was mir in den Kopf kommt. Ja, ganz viel Rumgepöbel, aber auch viel Lachen und viel Freude.
Und halt viele Konzerte. Ich auch ab und zu mal hingehe, je nachdem der Auftritt oder so. Überall so Pop, R&B, ab und zu mal Hip-Hop, ne?
Auf jeden Fall Techno. Ja, das passt ganz gut zu Berlin.
Man hört hier echt eine große Bandbreite an Geräuschen. Die U-Bahnen, Straßenmusiker.
So yeah, we're listening in a big way.
Wenn man jetzt nach Berlin kommt, dann fällt schon auf, dass es ruhiger ist als früher. Hat, glaube ich, mit der Verkehrsberuhigung zu tun. Das ist natürlich ein positiver Aspekt. Dann hört man vielleicht auch ein paar mehr kulturelle Hintergeräusche etwas besser.
Klingt so ein bisschen wie die Sinfonie der Großstadt. Man kann diesen Alltagssound übrigens auch richtig vermessen. Zumindest macht das das Institut für Technische Akustik an der TU Berlin zusammen mit seinen Studierenden. Die sollen sich Gedanken machen, wie könnte die Stadt besser klingen. Unsere Reporterin Barbara Wiegand ist mitgegangen und hat ihre Umgebung plötzlich mit ganz anderen Ohren wahrgenommen.
Alright, everybody ready? Alright, 3, 2, 1.
Gleich hinter dem Hauptgebäude der TU auf einer Grünfläche zur Hardenbergstraße hin geht es los mit der Vermessung des Berliner Sounds.
What we are doing now is listening actively to the environment for 3 minutes.
Ausgestattet mit klassischen Lärmpegelmessgeräten oder auch die natürliche Hörsituation imitierende binaurale Mikrofontechnik nehmen die Studierenden 3 Minuten lang auf, was es hier zu hören gibt. Vogelgezwitscher, Schritte vorübergehender Passanten, das permanente Brummen eines Generators.
Jetzt ist ja hier, wo wir hier sitzen. Ich meine, das ist zwar so mit einem Mang, aber ganz gemütlich, oder? Still fast so ein bisschen, oder?
Ja. Sind Sie aus Berlin?
Nee, aber schon lange hier.
Schon lange hier? Ja, also...
Wieso ist das da wirklich? Es ist eigentlich total laut und ich kriege das nur nicht mehr mit.
Genau, ja, das ist der Tenor meiner Frage im Grunde. Also ich meine, ich beneide Sie ja auch darum. Also ich bin ja auch ein sehr audiophiler Mensch und ich kriege das halt schon mit. Also hier ist schon einfach ein erhöhtes Rauschen, als wenn man jetzt im Wald sitzt, so.
Nicht ganz als Oase der Stille empfindet also Marc-Laurin Schimke aus Bautzen diesen Ort, auch wenn Menschen wie ich nach langen Jahren in der Großstadt den permanenten Geräuschteppich kaum mehr wahrnehmen. Doch hier genauer hinzuhören, darum soll es in diesem Soundwalk gehen. Auf die Aufnahmen erfolgt dann die Analyse. Was hören wir, wie empfinden wir es? Denn beim Soundwalk soll klar werden, der Klang der Stadt ist mehr als nur Lärm.
Wir wollen einfach über den klassischen Lärmschutz hinaus weiterdenken, denn wir wissen, Menschen reagieren auf ihre akustische Umwelt nicht einfach nur, indem sie sagen, das ist jetzt mehr oder weniger lästig, sondern akustische Umgebungen können aufregend, langweilig, monoton, chaotisch sein oder auch irgendwie abwechslungsreich. Und wir versuchen, diese qualitativen Aspekte auch stärker zu verstehen, nachzuvollziehen, um die gute von der schlechten Akustik zu unterscheiden. Und da geht es nicht nur um die Lautstärke, so wie wir es üblicherweise im Lärmschutz haben, sondern darum, was klingt angemessen, was klingt unangemessen, was klingt interessant und was klingt langweilig.
Sagt André Fiebig, Leiter der Arbeitsgruppe Psychoakustik und Lärmwirkungen am Fachgebiet Technische Akustik. Und so beurteilen die Teilnehmenden am Soundscape-Projekt den Klang der Stadt auch ganz unterschiedlich, haben verschiedene Vorlieben. Einige zählen dazu nicht nur das gewöhnliche Grundrauschen, sondern etwa auch die Straßenmusik. Leise ist in der lauten Stadt nicht immer gut. Vor allem, wenn vertraute Geräusche fehlen, meint zum Beispiel Jana, die mitten in einem teils vorübergehend entmieteten Sanierungsgebiet lebt.
Ich mag tatsächlich auch ein bisschen die Lebendigkeit in meinem Haus zu hören. Das vermisse ich jetzt gerade ein bisschen, weil im Moment sind 2/3 der MieterInnen ausgezogen. Das heißt, das ist so ein verrückte Extreme. Tagsüber hat man den Presslufthammer neben sich und nachts ist es wirklich so leise. Mir ist das nie aufgefallen, dass es irgendwie viele Geräusche gibt in meiner Nachbarschaft. Erst jetzt, wo sie fehlen, denke ich irgendwie, hä?
Was macht den Sound Berlins aus? Wie kann die Stadt besser klingen? Das untersuchen die Studierenden. Angefangen mit ersten Soundwalks zu Parks, Freiflächen, Straßen inmitten der Stadt bis hin zu konkreten Verbesserungsvorschlägen.
Es muss halt angemessen sein. Also es muss eben halt zu der Situation passen. Also wenn ich zum Beispiel eine große Baustelle habe und ich spiele jetzt irgendwie Meeresrauschen ein, dann würden die Menschen jetzt nicht unbedingt positiv darauf reagieren. Wenn ich jetzt aber einen Stadtpark habe und irgendwie das Wasser plätschert angenehm, die Vögel zwitschern, dann ist das eine sehr angenehme Soundscape, wie wir sagen, und kann dann auch die unerwünschten Geräusche im Hintergrund wie Straßenverkehrslärm zum Beispiel maskieren. Man hört das nicht mehr und schon ist die gesamte Akustik sehr, sehr gut.
Beispiel war in einem vergangenen Seminar etwa der Chetin-Merth-Park in Berlin-Kreuzberg. Studierende entwarfen eine Vision der kleinen, direkt an der Hochbahn gelegenen Grünfläche an der Skalitzer Ecke Mariannenstraße mit einem plätschernden Brunnen darauf. So simpel wie entspannend. Und auch in diesem Jahr sollen wieder Ideen entwickelt werden für einen lebendigen Berliner Sound.
Um Sounds, Klänge, Geräusche in unserer Region geht es in diesem Kulturspezial zu Pfingsten hier bei uns. All unsere Reportagen und Interviews können Sie auch nachhören auf rbb24inforadio.de. Wir bleiben noch kurz in der Großstadt, bevor es versprochen ins Grüne geht. Aber es gibt ja auch nicht nur Trubel in Berlin. An einem der beliebtesten Plätze befindet sich ein ganz und gar friedlicher Ort. Der Raum der Stille im Brandenburger Tor. Seit mehr als 30 Jahren steht er Besuchern täglich offen, konfessionsfrei, unauffällig, leise. Also bitte nicht nervös werden, wenn Sie gleich mal vielleicht nichts, aber auch gar nichts hören. In dieser Reportage von unserer Kulturreporterin Paula Schöber.
So klingt es am Brandenburger Tor. Und so. Und so. Genau hier, also am Brandenburger Tor, klingt es aber gleichzeitig auch so. Genauer gesagt klingt es so nicht am Brandenburger Tor, sondern darin. Im nördlichen Torhaus des vielleicht bekanntesten Wahrzeichens der Stadt befindet sich ein ungewöhnlicher Ort. Der Raum der Stille. Ein blaues Schild weist vom Pariser Platz aus auf den Eingang hin. Eine kleine Stufe hoch und durch die offene Tür gelangt man in einen kleinen Vorraum. Trotz geöffneter Tür ist es hier, circa einen Meter von dem Großstadttreiben draußen entfernt, schon erstaunlich ruhig. Vorbei an einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin geht es in einen weiteren, deutlich kleineren Vorraum. Er fungiert als eine Art Luftschleuse, nur eben für Geräusche. Noch eine Tür, dann heißt es leise sein.
Jetzt muss ich flüstern, weil im Raum der Stille soll es natürlich still sein. Und es ist sonst auch keiner hier. Sonst dürfte ich gar nicht reden. Aber man merkt den Unterschied sofort, also eben noch im Trubel. Und jetzt ganz still.
Etwa 30 Quadratmeter, mehr misst der karge, fast quadratische Raum nicht. Dunkler Teppichboden dämpft die Schritte, weiße Lamellenvorhänge rascheln ein wenig an den Wänden. Absolute Stille herrscht nicht. Hin und wieder rattert die U-Bahn unter meinen Füßen und ein ganz kleines bisschen Straßenlärm dringt auch an meine Ohren. Aber es ist leise genug, dass es sich fast ein bisschen komisch anfühlt, so ganz alleine, ohne ein bestimmtes Ziel, ohne aufs Handy zu gucken. Wenn andere Menschen den Raum betreten, nicken wir uns respektvoll zu. Die Stille soll ja gewahrt werden. Aber was macht die Abwesenheit von Lärm mit einem? Vor der Tür frage ich einige Besucher.
Mit Stille können wir viel anfangen. Und es ist so ein Rückzugsort zum Runterkommen.
So in der Stille verdichtet sich das, was es heißt, Mensch zu sein.
Die meisten hier sind Touristen, Berliner trifft man wenige. Alle können dem Raum etwas abgewinnen.
Aber dann fand ich es schön, dass es so sehr wenig Reize gibt im Raum, die einen mit anderen Dingen beschäftigen, außer mit dem, was wirklich im Moment einfach ist, als Stille.
Ich fand es immer ganz spannend, wie groß der Unterschied ist zwischen dem Lärm draußen und der Stille drin. Und deswegen habe ich auch der Kleinen gerade gesagt draußen, hör mal, schließ deine Augen, höre, was du alles hörst, die Fahrräder, die S-Bahn, der ganze Lärm. Und um den Unterschied zu hören drinnen und die Stille, ja, einfach zu erleben.
8 Stühle stehen in einem Halbkreis. Mehr Leute sollen sich nicht gleichzeitig im Raum der Stille aufhalten. Manchmal kommt es sogar vor, dass Besucher kurz draußen Schlange stehen, bis sie auch ein paar Minuten kostbare Stille genießen dürfen. So kommt beim Warten auch das eine oder andere Gespräch mit den Mitarbeitern zustande.
Ja, man hat Kontakte auch, ne, durch die Besucher, manchmal mehr oder weniger. Aber es gibt dann auch Gespräche und das ist auch interessant.
Karin arbeitet seit über 20 Jahren ehrenamtlich hier. Was motiviert sie?
Und zwar habe ich vor vielen Jahrzehnten Stille im Kloster kennengelernt und habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass Stille sehr heilsam ist.
Heilsame Stille mitten in Berlin. Wenn man nicht gerade wie Karin hier arbeitet, spuckt einen der Raum der Stille nach ein paar Minuten wieder aus. Ins laute, trubelige Berlin.
Schön. Genauso wie Vogelgezwitscher. Zugegeben, auf dem Land hört man das vielleicht noch besser und deutlicher. Aber auch das ist eine Frage des genauen Standorts. In Berlin gibt es zwischen 50 und 80 Singvogelarten, schätzt die Nachtigallenforscherin Silke Kipper. Und sie bestätigt, es gibt mehr Nachtigallen in Berlin als in ganz Bayern. Barbara Behrendt war mit ihr auf Vogelerkundungstour.
Ein sonniger Nachmittag im Treptower Park. Junge Leute liegen neben ihren Musikboxen im Gras. Kinder toben, der Verkehr führt mitten durchs Grün. Den Stadtvögeln ist das Piep egal.
Wir stehen ja hier gerade an der Puschkinallee und ich habe viele Jahre auch nachts an der Puschkinallee gestanden, nämlich als hier noch Hecken waren. Die Nachtigallen haben wirklich alle 10 Meter in diesen Hecken gesessen und an dieser Straße gesungen.
Sagt die Nachtigallenforscherin Silke Kipper. Warum, habe sie sich gefragt, nisten die nicht ein paar Meter weiter an der Spree, wo es ebenfalls Gebüsch gibt, aber keinen Autolärm. Ihre Vermutung?
Wenn hier ein Männchen sitzt und singt und bei diesem ganzen Autolärm immer noch gut für alle rundherum hörbar ist, also auch für Weibchen, dann hat er im Prinzip schon bewiesen, dass er ein toller Kerl ist.
Ob Berlin wirklich die Hauptstadt der Nachtigallen ist? Man mag das gern glauben, wenn man Dutzende im Frühsommer im Treptower Park singen hört. Und zwar nicht nur nachts.
Dieses Miteinander von Mensch und Vogel, das ist nicht das Problem. Problematisch sind immer Eingriffe, wenn dann doch mal gedacht wird, wir müssen jetzt aber die Brennnesselfelder um die Baumscheiben besser mähen und es schöner machen.
Die Nachtigall liebt nichts mehr als ein paar unaufgeräumte Parkränder. Und deshalb ist sie sozusagen das Wappentier der Partystadt Berlin. Sie nistet in Gesträuch, das im hübsch sauberen Bayern keine Woche dem Rasenmäher trotzen würde. Doch auch viele weitere Vogelarten mögen den Stadtpark.
Das war eine Mönchsgrasmücke. Das ist der sogenannte Regenruf des Buchfinkens, von dem man aber inzwischen weiß, dass er keinen Regen ansagt.
Eine Meise. Kohlmeise oder Blaumeise? Silke Kipper schaut auf ihrer Vogel-App Merlin nach. Auf die schwört sie. Nur ein Vogel kann die App austricksen.
Wenn ein Star in Hochform ist, dann imitiert er ja so viele verschiedene Arten. Und darauf fällt tatsächlich sogar die App rein. Der Bussard. Das sind Warnrufe. Diese Warnrufe sind sehr ähnlich zwischen den Arten. Also das können die auch untereinander dann tatsächlich.
Bei Vögeln singen nur die Männer, um das Revier abzustecken und ein Weibchen zu finden. Eine Ausnahme bildet das Rotkehlchen. Weshalb hier auch die Frauen so schön gläsern trällern, ist noch nicht ganz erforscht. Silke Kipper treibt zudem um, warum Vögel überhaupt so verschieden singen.
Bei den Arten sind ganz, ganz unterschiedliche Strategien zum Tragen gekommen. Die Nachtigall, wo die Männchen 200 verschiedene Strophentypen lernen. Und bei der Amsel ist eben diese Bereicherung des Gesangs durch ganz verschiedene Klänge von außen rum, die eingebaut werden. Und wir hören ja die Kohlmeise im Hintergrund noch, müssen wir uns fragen, warum reicht denn der Kohlmeise, dieses eine Motiv?
Neben einer hohen Nachtigallendichte gibt es in Berlin auch ungeheuer viele Lärchen auf dem Tempelhofer Feld wegen der großen Weite. Auch die sollte man, so Kipper, weitestgehend in Ruhe lassen. Genauso wie die Krähen, die Tauben und die Spatzen, die manche in der Stadt für lästig halten.
Ich finde es immer schwer, Arten und Populationen gegeneinander aufzurechnen.
Generell erweist sich, Vogelgesang macht glücklich. Zumindest beim Spazierengehen. Silke Kipper erzählt von einem Experiment, bei dem Lautsprecher mit Vogelgesang im Wald platziert wurden.
Wenn man am Ende des Weges die Wanderer befragt, wie sie ihre Wanderung fanden, wie überhaupt ihr Lebensglück ist, dann finden sich da tatsächlich signifikante Unterschiede.
Zudem können wir von Vögeln lernen.
Naja, schön ist ja, dass der Gesang als Waffe dient, also dass sie eben tatsächlich diese Männchen ja gegeneinander ansingen. Hier bin ich, gesund, kräftig und hoch motiviert, dieses Territorium zu verteidigen.
Singen also, statt sich zu bekriegen.
Friedvolles Gefieder. Und wir bleiben noch ein bisschen im Grünen zum Schluss dieser halben Stunde Kulturspezial im RBB 24 Inforadio auf der Suche nach den Sounds von Berlin und Brandenburg. Meine Kollegin Magdalena Bienert hat sich mit einer Komponistin und Klangkünstlerin und ja, man kann auch durchaus sagen mit einer Soundsammlerin getroffen, Johanna Schubert. Was die gebürtige Polin mit Umgebungsgeräuschen in ihrer Wahlheimat Potsdam so alles anstellt, das hören Sie jetzt.
Johanna Schubert beginnt, wenn möglich, jeden Tag gleich. Am geöffneten Fenster spielt sie auf ihrem Flügel.
Ich habe von Erik Satie Gymnopädie gespielt, weil das nämlich solche Stück ist, mit dem ich immer anfange, den Tag. Es ist ein bisschen langweilig und klassisch, aber das bringt mich ein bisschen in diese Welt von solche breite Ambient, weil das zu viel zu hören ist, wo Musik zieht sich langsam. Und ich höre gleich die Vögel, die machen irgendwie mit, die fangen an mitzusingen.
Joanna Schubert, Künstlerinnenname Ascha Waluschko, ist Opernsängerin, Komponistin, Pianistin und Klangkünstlerin. Die gebürtige Polin ist nach ihrer Heirat zu ihrem Mann gezogen und hat damit sowas wie den Sound-Jackpot für sich geknackt. Sie lebt in einem alten Forsthaus im Wildpark Potsdam mit einem großen Garten, umgeben von meterhohen Fliederhecken. Draußen sausen Radfahrer vorbei. Man hört auch mal Züge. Perfekt für sogenanntes Field Recording, also das Aufnehmen von Umgebungsgeräuschen. Die verarbeitet die Künstlerin oft in ihrer Musik.
Und das habe ich immer gesucht in der Stadt und viel gereist. Aber hier habe ich gelandet und hier habe ich diese Stereo-Situation, weil Züge habe ich von rechts und von linker Seite. Und diese Soundkulisse sozusagen, in diese nördliche Seite, ist interessant, weil ich habe Hühner habe ich auch, aber diese Soundkulisse habe ich und oben obendrauf noch diese Wald und Wildpark und Vögel. Und hier kann man schon wieder arbeiten.
Weil der Hahn zu mitteilungsbedürftig ist, gehen wir rein. Dahin, wo der Flügel steht. Ein hoher Raum mit Erker und vielen Büchern. Hier gibt Joanna Schubert auch Klavierunterricht. Und aktuell arbeitet sie mit ihrem Chor Ferz in Potsdam.
Vokalensemble Rechenzentrum. Das ist was Spezielles, weil das ist ein Projekt, wo Chor singt nur Lieder, die zu tun haben mit Thema Datenverarbeitung. Mathematische Texte, Logarithmustexte, aha, etwas, was alles mit Rechnen sich sozusagen bezieht, zu Rechner, zu Computer.
Mhm. Nach der Arbeit an den Maschinen, träumen die Leute von den Maschinen, wovon träumen die Maschinen, nach der Arbeit an den Leuten.
Wenn sie keine Arrangements für den Chor macht oder Klavierschüler unterrichtet, dann macht Joanna Schubert Auftragsarbeiten für Filme oder Theaterproduktionen. Und sie arbeitet an ihrer eigenen Musik. Und da kommt dann der Sound ihres Wohnortes mitten im Wildpark zur Aufführung.
Diese Naturebene, die sehr radikal in Brandenburg ist. Und ich glaube auch in Berlin, weil Berlin hat auch radikal plötzlich solche Stellen, wo Stadt komplett abgegrenzt ist von Natur. Und diese Orte sind auch natürlich in Potsdam mehrfach zu sehen. Und damit kann man nicht kämpfen. Das ist einfach so. Das gehört dazu. Dieser Klang, bitte lassen Sie sich inspirieren, sagt das immer zu mir.
Durch das Haus ein Duft entbrannt. Die Liebe lebt wie Blüten. Was vermag Ihnen die Zeit?
Aber auch laute Baustellen oder ratternde Züge liebt die Künstlerin Ascha Waluschko. In ihrem Keller stehen Vocoder für Stimmeffekte, Synthesizer, Mixer und Beatmaschine. Alles auf weißen Bügelbrettern. Hier unten macht sie die Postproduktion und Live-Aufnahmen. Hier weht ein anderer Wind.
Die Klangkünstlerin Joanna Schubert sammelt Brandenburger Sounds und verarbeitet sie zu Kunst. Danke fürs Zuhören, sagt Anna Patacek aus der RBB 24 Inforadio Kultur. Und aus dem Rauschen des Verkehrs könnte man sicherlich auch was machen. Hier hören Sie jetzt erstmal, was los ist auf den Straßen und dann die Nachrichten.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikwerder zwischen Potsdam Nord und Vöben stauen an der Baustelle plus 20 Minuten. In der Gegenrichtung Richtung Dreikafeland stockender Verkehr zwischen Dreikwerder und Leest etwa eine Viertelstunde Verzögerung. Stadtverkehr Berlin-Kreuzberg, wegen des Karnevals der Kulturen gibt es noch bis morgen früh Sperrungen rund um den Blücherplatz. Betroffen sind unter anderem Blücher- und Zossener Straße, Tempelhofer- und Waterloo-Ufer sowie Gitschiner Straße. Westend, die Preußenallee, ist zwischen Marathon und Badenallee bis heute Abend in beiden Richtungen gesperrt wegen eines Straßenfestes. Lichterfelde, der Gardeschützenweg, ist am Viktoriaplatz nach einem Wasserrohrbruch gesperrt. Bauarbeiten bei der S-Bahn, bis morgen Abend Betriebsschluss, wird die S1 zwischen Bornholmer Straße und Oranienburg über Blankenburg umgeleitet. Zwischen Bornholmer Straße und Weidmannslust fahren Busse. Zur U-Bahn, die Linie U3 ist weiterhin zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz unterbrochen. Ersatzweise fahren Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
11.30 Uhr ist es, mein Name ist Tobias Möck. Guten Tag. Vertreter von 130 Staaten beraten seit heute in Nizza darüber, wie die Weltmeere besser geschützt werden können. Bei der UN-Ozeankonferenz wollen sich mehrere Länder dafür einsetzen, dass mehr Gebiete auf hoher See zu Schutzzonen erklärt werden. Außerdem soll es darum gehen, Plastikmüll in den Meeren zu verringern und einen Stopp des Tiefseebergbaus durchzusetzen. Bundesumweltminister Schneider forderte die Staatengemeinschaft auf, mehr für das große zusammenhängende Ökosystem der Welt zu tun. Bundesinnenminister Dobrindt warnt vor einer wachsenden Gewaltbereitschaft unter jugendlichen Extremisten. Junge Menschen radikalisierten sich zunehmend, sagte der CSU-Politiker den Funke-Medien. Jana Schwarzer.
Dobrindt sagte, die Gewaltbereitschaft wachse vor allem in der rechtsextremen Szene. Die Sicherheitsbehörden würden diesen Trend aber auch unter Linksextremisten und jungen Islamisten erkennen. Um zu verhindern, dass Jugendliche auf extreme Propaganda hereinfallen und sich radikalisieren, müsse es mehr Aufklärung geben in Schulen, Vereinen oder Jugendtreffs. Der Innenminister betonte aber auch, dass der Staat gefordert ist. Die Regierung müsse die Probleme der jungen Menschen lösen.
Die Ukraine meldet den stärksten russischen Luftangriff seit Ausbruch des Krieges vor über 3 Jahren. Wie die Luftwaffe in Kiew mitteilte, hat das russische Militär fast 480 Drohnen und 20 Marschflugkörper auf ukrainische Ziele abgefeuert. Betroffen war neben der Hauptstadtregion unter anderem die Metropole Charkiw im Osten des Landes. Die meisten Geschosse seien abgefangen worden, hieß es weiter. Über Schäden und Opfer ist noch nichts bekannt. In Los Angeles haben die Sicherheitsbehörden ein Versammlungsverbot für die Innenstadt verhängt. Sie hoffen, damit die Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei zu beenden. Die Bürgermeisterin der Stadt warf US-Präsident Trump vor, durch die Entsendung von Nationalgardisten die Krawalle weiter angefacht zu haben. In der Stadt gibt es seit Tagen Proteste gegen Trumps Migrationspolitik. Dabei kam es zu Razzien und zahlreichen Festnahmen. In Berlin und Brandenburg laden heute rund 60 Mühlen zum Besuch ein. Anlass ist der Deutsche Mühlentag, der traditionell am Pfingstmontag gefeiert wird. Oliver Meurers, RBB 24.
Als Schirmherrin des Tages in Brandenburg erinnert Kulturministerin Schüle daran, dass Mühlen jahrhundertelang die wirtschaftliche Entwicklung im Land geprägt haben. Heute stehe ihr baukulturelles Erbe für Zusammenhalt und Miteinander, dank zahlreicher Vereine, Förderkreise, Freiwilliger sowie der Mühlenvereinigung Berlin-Brandenburg. Vielerorts haben Ehrenamtliche um die Mühlen herum Feste und Märkte organisiert.
Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute teils dichte Wolken, teils Sonnenschein, erst örtlich Regen, später verbreitet Schauer und einzelne Gewitter bei 17 bis 20 Grad. Aktuell in Berlin um 13 Grad, in Brandenburg zwischen 10 in Wiesenburg und 15 Grad in Senftenberg. Morgen viele Wolken, von Nordwesten Regen, Schauer und Gewitter bei 17 bis 21 Grad. Die Zeit 11.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Pfingstmontag. Mein Name ist Anna Patacek. Toll, dass Sie dabei sind. An diesem langen Wochenende hat der RBB eine große Aktion gestartet. Berlin Sounds. Der RBB feiert die Stadt und ihre Musik mit Konzerten, Dokumentarfilmen, Podcasts, Events und vielem mehr. Fast den ganzen Sommer über bis zum 25. Juli. Und wir hier vom RBB 24 Inforadio sind auch mit dabei mit diesem Kulturspezial. In dieser halben Stunde drehen wir die Bässe auf. Es geht bis zu den nächsten Nachrichten um Clubkultur hier bei uns in der Region. Im ausführlichen Gespräch später noch mit Gernot Bronsert. Das, was man jetzt hier gerade hört, ist auch von ihm. Einem Wegbereiter der Clubkultur und unter anderem mit der Frage, wie viel Macht hat man eigentlich als DJ, wenn man die Menge in einen richtigen Tanzrausch versetzen kann? Und wann wird so eine Nacht eigentlich legendär? Gemeinsames Tanzen soll ja Stress abbauen, wie Untersuchungen zeigen. Aber ist das alles? Club-Expertin Gesine Kühne wollte es genauer wissen.
Perfekte Clubnacht. Am besten ist der Club schon vorgeheizt, sagen wir mal. Es gibt Energie, die ich, wenn ich ankomme, erstmal aufsauge, auch als Künstlerin eben, um zu gucken, wohin geht's halt.
Das ist Charlene Henken-Johann, kurz Charlene, das ist ihr Künstlerinnenname. Charlene ist Techno-DJ. Aber wie bei allen DJs ist die Profession aus einer Leidenschaft zur Musik und zum Tanzen entstanden. Wenn sie nicht gerade selbst auflegt, findet man sie auf den Techno-Tanzflächen in Berlin.
Also das eine Zahnrad geht auch nicht ohne das andere. Die perfekte Clubnacht fängt an beim Team natürlich auch. Licht, Bar, Awareness. Give me a
sign. DJs, die Musik auflegen und Tanzende reichen also nicht aus, um diese magischen Momente zu kreieren, von denen Raverinnen und Raver so überschwänglich schwärmen. Wie hier in der Dokumentation We Become One, The Power of the Shared Musical Experience, die in diesem Jahr von dem Elektronikkonzern Pioneer auf YouTube veröffentlicht wurde.
You feel it, like internally.
Du fühlst es einfach, innerlich, äußerlich, zusammen mit Freunden und Freundinnen, spirituell auch. Es ist ein Vibe, den man mit Worten nicht beschreiben kann, weil man es körperlich spürt.
Diese Gefühle, Glückseligkeit und das Zusammengehörigkeitsgefühl werden beim Tanzen durch Dopamin, Serotonin und Oxytocin ausgelöst. Dieser Hormoncocktail macht High ohne Hilfsmittel. Wenn sich die Gäste so auf der Tanzfläche fühlen, dann haben viele Menschen alles richtig gemacht und man kann es eine perfekte Clubnacht nennen. Jetzt aber mal ein genauerer Blick in den Club. Die Clubnacht beginnt an der Tür. Das Türpersonal muss binnen weniger Sekunden entscheiden, welche Person zu der Party passen könnte, um einen sogenannten Safer Space für die Gäste zu schaffen.
Fühle ich mich sicher? Was sind für Leute neben mir? Brauche ich mir Sorgen machen, dass mich irgendwer begrapscht oder antatscht? Kann ich mich fallen lassen?
Für die DJ Charlene ist eine gut gewählte Crowd als Tänzerin essentiell. Für die Sicherheit und das Wohlergehen eines Gastes sind unter anderem Security- und Awareness-Teams zuständig. Bestenfalls sind die anderen Gäste auch umsichtig.
Ich möchte in den Club kommen und ich möchte mich wohlfühlen. Ich möchte mich wie in so einem Kokon eingebettet fühlen. Ich möchte nicht, dass mir der Sound um die Ohren gehauen wird.
Das ist Stefanie Blum. Sie ist Soundingenieurin und sorgt schon seit über 10 Jahren für guten Sound auf den Berliner Tanzflächen. Sie gehört zu den wichtigsten Personen der Nacht. Sie bereitet dem DJ den Arbeitsplatz vor. Die sogenannte DJ-Booth mit allen wichtigen Geräten wie Plattenspieler, Mixer, Monitorboxen. Und sie sorgt dafür, dass niemandem der Sound um die Ohren gehauen wird, indem sie die Anlage einstellt.
Wenn ich merke, dass sie sich um das Ganze drumherum keine Gedanken machen müssen, weil da jemand ist, dann blühen die KünstlerInnen auf und dann überträgt sich das absolut aufs Publikum.
Und dann gibt es diesen ganz speziellen Austausch von Energie zwischen DJ und Publikum.
Für mich ist ein gutes Booking, wenn es einen roten Faden hat und einer Spannungskurve folgt. Das heißt, es macht keinen Sinn, zum Beispiel einen Industrial Act nach einem Disco Act zu bringen, weil das einfach von der Thematik und vom Sound her nicht passt.
Ein Blick auf Instagram. Der Techno-DJ Vincent Neumann beantwortet eine Fanfrage zum perfekten Booking, denn eine Clubnacht wird in diversen Clubs in Berlin zu einem Clubtag und wieder zur Clubnacht. Hier braucht es viele DJs, entsprechend ein gutes Booking-Team, das einen Überblick über die große DJ-Szene hat und darauf achtet, dass es nicht rein männlich weiße Lineups sind. Denn die Clubszene ist vielfältig. Und auch das, ein familiärer Zusammenhalt, gerade für marginalisierte Gruppen.
Das Rezept für die perfekte Clubnacht. Die Zutaten haben wir jetzt gerade gehört. Aber das ist alles nichts wert, wenn der Sound schlecht ist. Also zu leise, zu dumpf, zu scheppernd, zu dröhnend und schon ist die Stimmung kaputt. Wie kriegt man den perfekten Klang im Club hin? Mit dieser Frage im Gepäck ist Kulturreporterin Nadine Kreuzsaler zu einer weltberühmten Legende im Berliner Nachtleben gefahren, in den Tresor.
Es ist Montag, früher Nachmittag. Draußen scheint die Sonne. Drinnen hinter der Stahltür umfängt einen noch der Geruch der Nacht. Ron Schneider ist technischer Leiter, also zuständig für Licht und Ton im Tresor. Montags gehört der Blick in die Wochenendprotokolle zu seinem Job.
Wir haben ja in der Nacht Operator im Einsatz, die die Lichtshow fahren. Und es gibt auch immer mindestens einen Techniker für den Ton im Haus. Die schreiben uns dann nach dem Wochenende eben so einen Bericht, was so vorgefallen ist.
Heute hat Ron noch nicht reingeschaut. Schaut, aber, so sagt er, irgendwas ist eigentlich immer.
Irgendein Mischpult oder irgendein CD-Spieler, Plattenspieler, wo ein Knopf nicht geht oder wo irgendwas geeiert hat oder wo man vielleicht nicht weiß, was da los war. Deswegen kommt das Ganze bei uns am Montag immer dann nochmal auf den Testtisch.
Vor 34 Jahren im Tresorraum des ehemaligen Wertheim-Kaufhauses in der Leipziger Straße gegründet, ist der Club seit 2007 im stillgelegten Heizkraftwerk Berlin-Mitte zu Hause. Das Herzstück, der Techno-Keller. Ein niedriger, labyrinthischer Raum, viel Eisen, viel Beton, DJs hinter Gitterstäben.
Tresor hat so die Reputation, dass alles härter klingt als anderswo und so. Und das nutzen wir bei so einem Raum halt natürlich auch aus.
Ron schmeißt extra für mich die Soundanlage an. Die vorgefundene Architektur des ehemaligen Kraftwerks bestimmt den Klang zu großen Teilen mit. Wuchtig, gewaltig und scheppernd drückt der Beat auf den Dancefloor und in die DJ-Booth.
Hier unten im Keller, da ist halt einfach dieser Beton, Stroboskop und Nebel. Es ist so eine Atmosphäre, um sich zu verlieren. Und da passt es auch sehr gut dazu, wenn der Sound einfach so sehr brutal ist und auch so ein bisschen diffuser wird. Es hängt auch davon ab, wie viele Leute neben einem sind. Also wenn es voll ist, ist es ein bisschen trockener. Aber es gibt ja auch total viele, die kommen hier rein und den ganzen Abend sind die nur hinten in der Ecke am Tanzen. Also die lassen sich komplett wegschießen durch den Sound. Oben ist es anders. Hier ist eher so ein To Get Lost und oben ist Get Funky.
Oben, da ist der Globus, der zweite Tresorfloor. Ein langer, offener, breiter Schlauch mit hohen Decken. Spuren des Kraftwerks mischen sich mit elegantem Design in warmen Farben. Der Klang ist satt und klar und verändert sich, je nachdem, wo ich mich im Raum bewege.
Also er hat ziemlich viel Impact auf dem Dancefloor. Da ist es schön laut und da wummert es auch. Er hat kaum eine Beschallung im Bereich der Bar, dass die Leute da auch nicht so sehr schreien müssen und die Barkeeper gut arbeiten können. Und dann gibt es einen hinteren Bereich nochmal mit so einer Sitzecke. Da wummert es nicht und da bummt es nicht, aber es ist ein bisschen mehr, als dass man die Musik nur von nebendran hört.
Um den Klang so präzise zu lenken, hat der Tresor die pandemiebedingte Zwangspause genutzt, hier oben komplett umzubauen. Ein neues Soundsystem und raumumschließende Schallabsorber zu installieren, darunter Bassfallen in den Wänden aus Mineralwolle und Resonanzkörpern. Damit die Bässe die Magengrube zwar angenehm massieren, aber nicht zerdrücken.
Bass ist immer viel Energie. Bei Bässen ist es auch so, dass dir das Druckverhalten, was da aufkommen kann, das kann wirklich auch physisch unangenehm werden. Also mit tiefen Frequenzen, da steigt der Blutdruck.
Der Blutdruck steigt auch bei manchen Nachbarn, denn was für die einen der perfekte Klang der Nacht ist, ist für die anderen Lärm. Aber wenn von vornherein nichts dröhnt, komme das auch dem Schallschutz zugute, sagt Ron Schneider. Der Tresor konnte ihn auch mit Hilfe des Schallschutzfonds Berlin verbessern, damit der Klang da bleibt, wo er hin soll, bei denen, die sich in ihm verlieren möchten.
Sie hören das Kulturspezial im RBB 24 Inforadio mit Sounds aus Berlin und Brandenburg. Und in dieser halben Stunde dreht sich alles um den Sound in Clubs. Da geht es natürlich auch um die Auswahl der DJs und die perfekte Mischung in dieser einen Nacht. Was kommt beim Publikum an? Für diese Frage geht's mit unserer Kulturreporterin Magdalena Bienert ins südliche Brandenburg in den Landkreis Elbe-Elster. Dort sorgt seit mehr als 20 Jahren ein Club dafür, dass die Menschen in Scharen hinkommen, in den Bau 122 in Finsterwalde.
Einmal im Monat ist der Parkplatz im Industriegebiet voll. Die Kennzeichen lassen es erahnen,
Zum Bau 122 wird extra angereist.
Man hat ja eigentlich auch hier in der Region so gut wie gar nichts mehr, was man irgendwie so als Club noch bezeichnen kann.
Die Kennzeichen sind schon 100, 120, 130 Kilometer um unseren Standort rundherum.
Sagt Heino, eigentlich Matthias Heine. Er ist sowas wie der Bauleiter, gehört seit 21 Jahren zum Stammteam im Verein, der den Club betreibt. Der Bau 122 ist Kult in der Gegend. Und wenn einmal im Monat 300 bis 400 Feierwütige hierher kommen, dann können sie auf 4 unterschiedlichen Floors bis in die Morgenstunden tanzen. 2 Headliner soll es pro Veranstaltung mindestens geben. Bis zu 20 DJs werden hier pro Abend gebucht.
Also 2019 kann man ja echt noch sagen, lief auf dem Mainfloor halt noch House, Tech House, Deep House. Ja. Und seit Corona ist halt alles viel schneller geworden. Also wir sprechen da von bis 160, 170 BPM, die da im Mainfloor halt laufen. Und das war vorher ganz anders. Und das ist halt jetzt auch noch stark anhaltend, dass die halt wirklich komplett nur auf die Mütze haben wollen.
Der Westen feiert gut, doch der Osten feiert besser. Der Westen feiert gut, doch der Osten feiert besser. Der Westen feiert gut, doch der Osten feiert besser.
Der Osten feiert besser. Der Hit im Club geht immer.
Wo man halt irgendwie so drauf achten muss, dass auf dem Mainfloor, es muss halt wirklich schon schnell sein und halt so diesen, ich will jetzt nicht sagen diesen kommerziellen Touch, aber es muss halt schon so einen 90er Jahre Touch haben, mit Tech kombiniert, dass es halt funktioniert. Aber ja, sobald es halt irgendwie in Richtung Underground geht, sage ich jetzt mal, wird's halt schwierig.
Benjamin Stahl ist mit fürs Booking verantwortlich. Alle im Verein machen den Club ehrenamtlich nebenbei, oft mit viel Vorlauf. Große Namen müssen ein Jahr im Voraus angefragt werden und seit Corona sind die Gagen explodiert. Für den Brandenburger Club nicht immer leicht.
So haben wir das in den letzten Jahren nach Corona schon mitgekriegt, dass die noch vor 3-4 Jahren uns den Laden gefüllt haben, dann tatsächlich sich fast vervierfacht haben im Preis. Und wenn man da mitspielen will, ja klar, die machen die Hütte voll, aber irgendwann wird es natürlich dann, wenn man das dann wieder im Verhältnis sieht, zu dem überregionalen DJ dann schon fast, ich will es nicht von unverschämt, aber es gehört alles dazu, es ist ein Geschäft, aber ja.
Genau, und irgendwann rechnet es sich halt auch nicht mehr. Man kriegt dann halt auch nicht mehr mit den Leuten, die man in den Laden hat, das dann ja, ausgeglichen.
Und noch was hat sich seit der Pandemie verändert. Zum einen, der Bau 122 konnte dank Corona-Geldern umgebaut und modernisiert werden. Zum anderen, das Feierverhalten der Gäste hat sich stark geändert.
Also nach Corona hat sich das tatsächlich ein bisschen verlagert, die Zeit. Da haben wir um 11 aufgemacht und auch teilweise erst um 10 früh dann die Sonntagstür geschlossen mit dem Sonnenaufgang. Die heutige Jugend kommt um 10, also die Öffnungszeiten nach Corona haben sich verändert, dann auch um 10 und ist dann auch um 3, 4 dann nach dem großen Haupteck dann auch wieder verschwunden.
Egal ob die Folgen der Pandemie oder auch mal Anwohnerärger wegen Lärm, der Verein rund um den Bau 122 in Finsterwalde bleibt standhaft.
Ja, das ist tatsächlich unser Baby und da lassen wir auch nichts drauf kommen.
Für mich ist es halt immer noch so das letzte Schiff, was es halt hier noch gibt in der Region.
Der Club Bau 122 in Finsterwalde. Ein Wegbereiter der Berliner Techno-Szene und Clubkultur ist Gernot Bronsert. Er kann sich an viele Clubnächte gerade in Rave-Anfangszeiten erinnern, aber auch an schlechte Plattenverträge und daran, wie wichtig eine Mutter für den Weg in die Musik sein kann. Und über all das hat er mit unserer Musikexpertin Anja Kaspari gesprochen.
Du bist ja auch Teil der Band Moderat. Außerdem bist du Gründer der Plattenfirma Monkey Town. Du hattest auch eine eigene Edition und eine Künstleragentur. Außerdem bist du als DJ unterwegs in der ganzen Welt. Das ist ja fast wie so eine Art Musikimperium in Berlin, das du dir geschaffen hast. Oder ist das alles so aus Versehen passiert, aus Spaß geboren?
Na, aus Spaß geboren ist sowieso alles, was wir so machen. Aber Imperium würde ich es jetzt nicht nennen, weil wir hatten nie so ein, ja, kapitalistischen Gedanken dahinter so richtig, sondern wir wollten einfach irgendwie immer nur sparen.
Sparen?
Ja, am Ende ja, klar.
Ach so, ihr wolltet nicht jemand anderen zum Beispiel für Plattencover oder so?
Ja, oder ja. Wenn du einfach bei einem anderen Plattenlabel unterschreibst, dann und haben wir einmal gemacht in unserer Jugend Und das war dann ein großer Fehler. Und dann wunderst du dich so nach 5, 6 Jahren, wenn du ein bisschen älter geworden bist und nicht mehr 21, sondern halt mal 26, dass deine Musikrechte ja für 80 Jahre jetzt nicht mehr deine sind, nur weil du den Vertrag nicht gelesen hast.
Ah, okay.
Und du dann einfach einen scheiß Deal hattest. So.
Und hast du alles zurückgekauft?
Nee, nicht wirklich, aber wir haben rechtzeitig es gemerkt, sagen wir es mal so. Also es kam eine Platte woanders raus, also die wir nicht selbst rausgebracht haben, und da, ab da haben wir es dann immer selber gemacht.
In meinem Kosmos hattet ihr ja bisher auch einen Riesenhit. Ich hoffe, da habt ihr die Rechte dran, den hören wir mal kurz.
Ja, das ist, hab ich schon mal gehört.
Der Song heißt Rusty Nails, den hast du zusammengeschrieben mit deinem Mozelektor-Kollegen Sebastian Schari und mit Sascha Ring vom Apparat. Zu dritt nennt ihr euch ja Moderat.
Mhm.
Und ich kann mich erinnern, ich glaube es war 2009, wenn man da shoppen ging in Berlin oder irgendwo war, überall lief dieses Lied. Auch in meinem Radio, bei Radio 1, auf Dauerschleife.
Ja, ja.
Hast du da die Rechte dran?
Ja, ziemlich, sagen wir es mal so, ja. Also es ist noch ein bisschen aus einer alten Welt, aber da haben wir schon ein bisschen mehr drauf geachtet.
Du kommst ja eigentlich aus Brandenburg, stimmt?
Ich komme aus Woltersdorf, das ist ja Speckgürtel, sagen wir dazu. Da fährt die S-Bahn nicht mehr hin, aber man kommt trotzdem zur S-Bahn mit einer Straßenbahn so. Und
ich finde, eure Musik, die ihr macht, das ist ja nicht Techno, oder? Ist auch nicht House. Das ist so viel langsamer und manchmal auch düster und geheimnisvoll. Und dieses ganze Elektrogeschnürpse, sorry, was ihr da so drin habt, das ist so unique. Das gibt's irgendwie, das ist einzig. Oder ihr wart die Ersten. Stimmt doch, oder?
Ich weiß noch mal, als ich von Paul angerufen wurde, Kalkbrenner, der hat mal vor 5, 6 Jahren oder länger sogar noch her mal einen Song gemacht, der hieß Parachute. Und da wollte er... Gerni, der ist ja immer so ein richtiger Berliner. So
nennt dich Gerni.
Ja, Gerni, so nennen mich meine. Sag mal, Gerni, das mit den Stimmenschnipseln, das müssen wir nochmal machen. Guck mal hier, ich habe hier diesen Song, und dann habe ich ihm das so geschnipselt, weil er das so wollte, wie wir das halt, was du gerade meintest.
Mhm.
War eigentlich ganz lustig, weil er hat es irgendwie nicht hingekriegt. So. Aber für mich, für uns ist das irgendwie so eine einfache Übung. So. Wir haben immer gerne Stimmen zerschnippelt und zerschnitten. Das fanden wir immer interessant.
Also du bist dann mit, ich weiß nicht, 17, 18 nach Berlin gezogen, oder?
Ja, 3 Monate nach meinem 18. Geburtstag, werde ich mal von meinem Vater daran erinnert, jedes Jahr, wenn ich Geburtstag habe. Genau, ich bin nach meinem 18. Nach Berlin-Mitte in eine Wohnung gezogen, die 150 Quadratmeter groß war und nur 200 Mark gekostet hat. Und da habe ich dann versucht, so lange wie möglich das in der WG auszuhalten. Das hat mit Schari, muss man noch dazu sagen.
Also mit deinem Mozelektor-Kumpel. Mhm. Und wie war das dann so nach Wendezeit, Berlin der 90er? Also so Underground-Techno-Raves in leerstehenden Fabriken. Da bist du nur rumgehottet, oder?
Also ja, also aber als Konsument sozusagen, als Raver waren wir erstmal sowieso auch schon, als wir noch in Woltersdorf waren, da ging es ja auch schon tierisch ab, weil dort waren ja die ganzen leerstehenden Fabriken. In Rüdersdorf ist das Zementwerk, Betonwerk, der Tagebau. Da sind überall diese leerstehenden Hallen gewesen. Und das hat natürlich keinen geschert. Und dann gab es ja auch noch kein Internet, keine Handys. Und da wurde alles über Mundpropaganda so ein paar Tage vorher verbreitet. Und dann fanden da Raves statt. Mhm. Wir sind ja nicht mehr die erste Generation. Als ich nach Berlin gezogen bin, das war 98 in dem Dreh, da war ja schon, da begann ja die Gentrifizierung schon so langsam. So die ganz wilde Zeit war da...
Ich war früher schon mal auf so einem Rave in der Halle Weißen See.
Ja.
Ich kann mich erinnern, da hatten wir alle so Leuchtstäbchen in der Hand und haben immer Acid gerufen.
Ich war auch auf der...
Hast du auch immer Acid gerufen?
Nee, ich weiß nicht, wann das war, aber das muss schon sehr früh gewesen sein. Es gab nämlich mal so einen Hit, wo dieser Ruf... ja, benutzt wurde als Rave-Signal. Aber da war ich übrigens auch in der Halle Weißensee, habe ich eine kleine Side-Note-Geschichte, und zwar, ich hatte immer eine sehr supportende Mutter. Meine Mutter, die fand es immer toll mit dem Techno, und ich war da minderjährig noch. Ich muss da wirklich, da war ich bestimmt 13, 14, und ich wollte unbedingt auf diesen Rave in der Halle Weißensee, weil da so Prodigy und Jeff Mills gespielt haben. Und ich habe, was so Kinder so machen, immer die Manteltaschen meiner Eltern abgecheckt nach Kleingeld und hatte irgendwann mal einen Jackpot und habe einen 100-Markschein gefunden und habe den dann so vorsichtig versteckt so zwischen Büchern und gewartet, ob er vermisst wird. So ein paar Wochen. Und es ist nichts passiert. Und er wurde nicht als vermisst gemeldet. Und dann habe ich mir eine Karte für diesen Rave am Alex in der Kartenvorverkaufskasse.
Aber wieso hast du nicht gefragt? Man fragt doch eigentlich, wenn man Geld nimmt. Sage ich ja jetzt mal so als strenge Mutter.
Meine Mutter war nicht streng, und das war eine absolut astronomische Summe damals für mich. Also das war einfach richtig viel Geld. Und ich habe dieses Geld dann gehabt und habe gehofft, dass es keiner merkt, und es hat keiner gemerkt. Natürlich darf man sowas nicht machen. Meine Kinder kennen die Geschichte, von daher erzähle ich die jetzt hier ganz. So, man ist jung, man macht Fehler. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht hier gar nicht um die moralische Frage, sondern es ging darum, ich habe mir von diesem Geld, von diesem Schatz ein Ticket gekauft und habe das investiert und musste jetzt irgendwie einen Weg finden, weil ich konnte da nicht heimlich hingehen. Also ich musste dieses Ticket irgendwie präsentieren und sagen, hier ist dieses Ticket, ich will da hin. Und dann habe ich mir selbst dieses Ticket per Post geschickt und habe so einen gefakten Brief, dass ich bei so einem Ausschreiben dieses Ticket gewonnen habe.
Von wem soll das gewesen sein?
Ich habe irgendwas, ich kann mich nicht mehr erinnern. Die Story kam auch später natürlich raus. Meine Mutter hat natürlich sofort gemerkt, dass das alles fake war, und sie hat auch gelesen mit Schreibfehlern irgendwie. Aber sie hat aber nichts gesagt. Das muss man ihr hoch anrechnen, und sie hat mich hingefahren. Und ich bin dann auf diesem Rave gewesen, und wir haben uns verabredet. Um 3 holt sie mich wieder ab. Um 3 Uhr morgens. Ja, aber das Problem war, ich stand dann um 3 Uhr vor der Halle Weißensee auf dem Parkplatz, auf dem gefährlichsten Ort an einem Rave, weil auf dem Parkplatz finden natürlich die Drogensachen statt. Und wer kam nicht? Meine Mutter. Meine Mutter hatte verschlafen. Sie kam um 8. Also ich stand dann halt 5 Stunden so als Minderjähriger.
Warum bist du denn nicht wieder reingegangen?
Naja, damals war das so, du hast ja kein Telefon, und sie hätte ja jede Sekunde kommen können. Und das war dann meine Strafe so dafür. Okay.
Und wurde dir dann die ganze Zeit was angeboten? Damals war doch Ecstasy so das.
Ja, aber das war total nett, weil also die Techno-Community ist ja im Prinzip total nett. Die hat ja jetzt erst so diesen darken, wir spiken dich in den Darkroom rein Vibe bekommen. Das war früher alles so ein bisschen anders so. Also gerade bei diesen Veranstaltungen, ich glaube, das war auch so eine von den Mayday-Leuten so eine Geschichte. Das war ja alles dann schon eher so ein bisschen naiver. Das war ja nicht Underground so, ne? Der Underground und diese Rave-Kultur.
Das war noch Friede, Freude, Eierkuchen.
Ja, die waren noch so ein bisschen da, da haben die das halt auch noch geglaubt, was der Motte da dann auch so erzählt hat, ne?
Dr. Motte, der, die Love Parade, ja.
Quasi, genau. Mhm. Gab ja immer diese Mottos, One Future, One Family, One Love, immer dieses One, wir sind eins, was ja im Prinzip auch so ein realistischer Effekt ist auf so einem Dancefloor, was dann halt auch passieren kann, dass du quasi alle einsüngst sozusagen auf einen Level so.
Schaffst du das, wenn du als DJ auflegst?
Ich glaube schon.
Ist es auch so, weil du bewegst ja dann Massen. Hat man dann auch irgendwie so ein
Machtgefühl?
Ja.
Ja, hast du. Aber es ist eine sehr angenehme, positive Art und Weise, weil man ist ein Teil davon. Und es ist ja eine reine herzige Angelegenheit. Du bist ja reinen Herzens in dem Moment. Also du hast keine bösen Absichten, sondern du willst ja, dass die Leute Spaß haben und dass die Leute was mitnehmen. Und ein bisschen willst du auch der Coolste der Welt sein, so. Aber das ist dann auch so das Einzige, was da so Ego ist. Und das macht totalen Spaß. Also wenn man es schafft, dass es so fließen kann, dann ist das eine sehr angenehme Erfahrung.
Gernot Bronsert im Gespräch mit unserer Musikexpertin Anja Kaspari. Das gekürzte Interview ist Teil einer ganzen Gesprächsreihe im Rahmen der RBB-Sommeraktion Berlin Sounds, eine Stadt und ihre Musik nachzuhören und zu schauen in voller Länge in der ARD-Mediathek und Audiothek. Oder am 8. Juli im RBB Fernsehen um 23:30 Uhr.
Hier folgen jetzt erstmal die Verkehrsmeldungen und die Nachrichten. Ich bin Anna Patacek. Danke fürs Zuhören.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder zwischen Michendorf und Dreieck Potsdam dauert es länger wegen einer Baustelle 10 Minuten plus. Im Westen auf der A10 Richtung Dreieck Werder Stau in einer Baustelle zwischen Potsdam Nord und Vöben 30 Minuten plus und Richtung Dreieck Havelland zwischen Dreieck Werder und Lees 30 Minuten plus. Stadtverkehr Berlin Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen noch bis morgen früh Sperrungen rund um den Blücher Platz. Betroffen sind unter anderem Blücher und Zossener Straße, Tempelhofer und Waterloo Ufer sowie die Gitschiner Straße. Für Sie gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 12 Uhr mit Birgit Röhricht. Bundesumweltminister Schneider ruft die Weltgemeinschaft dazu auf, für den Schutz der Meere enger zusammenzuarbeiten. Die Meere seien die blaue Lagune des Planeten, erklärte der SPD-Politiker zum Auftakt der UN-Ozeankonferenz in Nizza. Von dort Caroline Düller.
In Nizza soll es generell darum gehen, größere Teile der Meere und Ozeane zu Schutzgebieten zu erklären, auch auf hoher See. Außerdem wollen die vertretenen Staaten über Maßnahmen gegen Plastikmüll in den Meeren diskutieren. Auch der umstrittene Tiefseebergbau dürfte Thema sein.
Bundesinnenminister Dobrindt warnt vor einer wachsenden Gewaltbereitschaft unter jugendlichen Extremisten. Das betreffe vor allem die rechtsextreme Szene, sagte der CSU-Politiker den Funke-Medien. Aber auch unter Linksextremisten und Islamisten sei dieser Trend zu erkennen. Der Staat müsse dem Erstarken der politischen Gewalt entgegentreten und die Probleme der jungen Menschen lösen. Die Ukraine meldet den stärksten russischen Luftangriff seit Ausbruch des Krieges vor über 3 Jahren. Wie die Luftwaffe in Kiew mitteilte, hat das russische Militär fast 480 Drohnen und 20 Marschflugkörper auf ukrainische Ziele abgefeuert. Betroffen war neben der Hauptstadtregion unter anderem die Metropole Kharkiv im Osten des Landes. Die meisten Geschosse seien abgefangen worden, hieß es weiter. Über Schäden und Opfer ist noch nichts bekannt. In Los Angeles haben die Sicherheitsbehörden ein Versammlungsverbot für die Innenstadt verhängt. Sie hoffen damit, die Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei zu beenden. Die Bürgermeisterin der Stadt warf US-Präsident Trump vor, durch die Entsendung von Nationalgardisten die Krawalle weiter angefacht zu haben. In der Stadt gibt es seit Tagen Proteste gegen Trumps Migrationspolitik. In Berlin beginnt am Abend eine Lichtprojektion, die an die Reichstagsverhüllung vor 30 Jahren erinnern soll. Bis zum 20. Juni wird das Parlamentsgebäude jeden Abend angestrahlt. Alexandra Karolczek.
Wenn es dunkel wird, strahlen Hochleistungsprojektoren eine Lichtinstallation auf die Westfassade des Reichstags in Tiergarten. Das sieht dann so aus, als würden meterlange Stoffbahnen an dem Gebäude runterhängen, ebenso wie vor 30 Jahren. Damals verhüllte das Künstlerpaar Christo und Jean-Claude den kompletten Reichstag mit silbrig glänzendem Stoff. Das Projekt